Reisen. Geschichten mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
Schönen guten Tag, mein Name ist Michael Dietz von Reisen, der Podcast. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Reisen, Geschichten. Ich bin nicht allein, auch wenn ich alleine hier sitze, ein paar Kilometer Luftlinie von mir entfernt, sitzt ein junger, schöner Mann, der hört auf den Namen Jochen Schliemann. Guten Tag, Jochen.
Hallo Michael, ich gucke gerade nochmal, mein Mikrofon funktioniert. Es ist schön, dich nicht zu sehen und umso schöner, dich zu hören. Ja. Da sind wir wieder. Wir haben was ganz Besonderes vor. Wir wollen diese Stunde dieses Mal dafür nutzen, euch, liebe Reisen, der Podcast-Freundinnen und Freunde, zu Wort kommen zu lassen, uns Fragen zu stellen, alle, die euch einfallen. Und dadurch wird es zu extrem lustigen und netten Anekdoten von uns kommen. Denn es wird natürlich um Reisegeschichten gehen. Verschiedene Orte werden wir bereisen. Und wir werden Fragen beantworten, die euch schon seit Ewigkeiten auf der Seele brennen und vor allen Dingen auf neue Gedanken kommen, was unsere Reisegeschichten halt angeht. Also wir versprechen uns sehr viel davon. Das haben wir einmal auch schon auf Tour probiert. Das war wundervoll. Das war fast der schönste Teil der Show. Und das ist der Gedanke, der dahinter liegt. Oder, Michael?
Ja, ne? Ja, das Lustige ist einfach, durch eure Fragen triggert das bei uns natürlich immer wieder auch Neues, ne, in unseren Arealen da im Hirn. Und das merken wir auch, wenn wir zwei miteinander sprechen, dass wenn Jochen was erzählt, dass mir auf einmal dann was einfällt, was ich 5 bis 10 Jahre schon vergessen hatte. Und das passiert auch so mit euren Fragen. Deshalb haben wir euch gefragt, schickt uns Fragen. Es kamen wirklich, wirklich viele Fragen, also nach, wie wir Sachen sehen, aber auch konkrete Fragen nach Tipps, nach Ländern, nach Reisen. Und wir versuchen einfach so eine Mischung daraus zu machen, aus den Geschichten, die uns einfallen, und euch natürlich auch Tipps zu geben. Also man nimmt was mit, man kriegt vielleicht ein bisschen Inspiration zum Reisen, und manchmal, wie immer bei uns, wird's auch vielleicht so eine Idee lustig, so ein Hauch Humor schwingt vielleicht dann auch in diesen trüben Zeiten, in dieser bescheuerten Corona-Suppe auch ein bisschen mit.
Genau, für uns wird die Frage bis zum Ende wahrscheinlich offen bleiben, ob ihr mit uns oder über uns lacht.
Wie immer.
Aber das soll uns nicht stören. Wir sind nicht allein, das ist das Wichtigste. Das Kopfkino wird angeschmissen. Willkommen bei Reisen, der Podcast Reisen, Geschichten. Ganz kurz noch 2, 3 Feedbacks von euch vorab. Michael hat 2 mitgebracht, ich habe 1 dabei. Und dann geht's auch gleich schon los. Michael, sag mal 1.
Das wollen wir natürlich in der Tradition immer gerne lassen, wenn ihr uns Blumen schickt, also in Worten, also Blumen für den Podcast, dann lesen wir das natürlich auch gern vor, was uns auch immer wieder ein bisschen anregt und auch natürlich motiviert weiterzumachen, denn wir machen es natürlich auch so ein bisschen für uns, aber natürlich auch für euch, also für uns gemeinsam. Und da haben wir über Instagram, da sind wir ja, und auf Facebook kann man uns schreiben und natürlich auch per Mail über unseren Blog reisen-podcast.de. Überall kann man uns kontaktieren. Lena hat es über Instagram gemacht und schreibt: Hallo ihr zwei, erst einmal danke für euren tollen Podcast. Ich liebe die Podcast-Folgen. Gerade liege ich krank im Bett, in Klammern, kein Corona, und so habe ich richtig Zeit dafür. Heute habe ich die Folge über Schweden gehört und am liebsten würde ich gleich morgen hinfahren. Das ging mir, als Jochen über Schweden erzählt hat, auch. Ist eine unserer erfolgreichsten Folgen überhaupt, so wenn man auf Hörerzahlen guckt. Die Schweden-Folge, die ist wirklich toll geworden, weil da so viel Schweden, so viel Natur mitschwingt, finde ich auch. Deshalb auch nochmal Blumen von mir an Jochen. Oh. Angefangen hat Lena die ganzen Reisen-Podcasts vor einiger Zeit mit der Pfalz. Da geht mir ein Herz auf und Lena schreibt auch in Klammern dahinter: meine Heimatherzchen. Und schöner könnte man sie nicht beschreiben. Vielen Dank.
Leider, jetzt kommen aber Blumen an dich. Ja,
ja,
haben wir beide was davon.
Ja. Das ist wie, weißt du, wie wenn so nach Hochzeit so Blumen geworfen werden und jeder kriegt irgendwie so ein paar Blüten ab. Weißt du, so ist das gerade. So fühle ich mich gerade. Lena schreibt: leider bin ich alleine und alleine reisen ist für mich eine große Hürde, obwohl ich es so gerne machen würde. Daher liebe ich eure Erlebnisse und Reisen so in die Länder, in die ich mich mal gerne ja selber begeben würde. Und sie findet es auch interessant, wenn wir von Ländern erzählen, wo sie auch schon war. Und sie hat gestern bei uns auf dem Blog auch das Live-Video gesehen. Stimmt, da ist ja ein Live-Video, ne, von unserer Tour, Live-Podcast, ja, Malaysia. Ja. Das nicht vergessen, ist auch ein schöner Zeitvertreib, diese Live-Folge. Und Lena sagt, sie hätte Interesse an Nord- und Ostsee-Folgen. Schreibt, bleibt gesund und liebe Grüße an alle aus der Pfalz. Vielen, vielen Dank, Lena.
Ja, danke schön. Wird auch kommen. Nord- und Ostsee, herzlich willkommen. Wird passieren. Ja, genau. Das Video auf der Website ist auch ganz cool. Ist auch für uns eine schöne Erinnerung. Fast über eine Stunde, glaube ich. Ja. Live-Mitschnitt aus Köln.
Und Lena, ganz kurz, alleine reisen, haben wir natürlich auch schon oftmals drüber gesprochen in den verschiedenen Folgen. Du wirst also, wenn du weiterhörst, drauf stoßen. Und wenn ich mir die Fragen von euch so angucke, da gibt es für die Folge heute gibt's auch Fragen zu alleine reisen. Da haben wir vielleicht noch ein bisschen Inspiration für dich und auch so ein bisschen Mut, das zu machen. Denn es gibt ein paar Länder, die sind wunderbar als Einstieg zum alleine reisen. Sprechen wir nachher vielleicht auch drüber.
Ja. Genau so. Ich habe was von Kim aus Berlin. Kim ist ein R. Hi, oder? Kim. Michael, ja, ne? Ja, ja, ne? Ja. Wir kamen nach langer Unterhaltung darauf, dass es ein männliches Wesen ist. Hallo Kim. Hallo ihr Lieben, ich wollte euch einfach mal nochmal danken für die Folge mit Farin Urlaub, in Klammern unfassbar gut, fanden wir auch. Folge 56, schreibt er. 57 hat er bisher sich noch aufgehoben. Also er versucht sich Reisen einzuteilen, wir versuchen auch nachzuliefern. Er mag unsere Art zu erzählen und wir haben ihm tatsächlich aus dem Herzen gesprochen mit den letzten Folgen. Und das Ach, freut schön. Uns tatsächlich sehr, weil es da ja auch so ein bisschen auch um Reisephilosophie geht und um das, was uns alles verbindet, ne, die Suche nach Neuem und Kopfkino und so weiter. Und war uns nicht egal, die Folge, alles andere. Und generell der Zuspruch aus diesen Folgen hat uns extrem gefreut. Dass das so aufgeht, das, was wir uns überlegt haben. Kim schreibt zudem, meine Südamerika-Reise musste leider ausfallen. Ich bin aber froh, dass ich nicht seit einem Monat in Peru festhänge. Stimmt auch wieder. In diesen Zeiten ist es einfach schön, zwei entspannten Typen zuzuhören, die ähnliche Erlebnisse und Reisephilosophien haben wie ich. Bitte macht weiter so.
Entspannte Typ hat er uns genannt. Guck an.
Vielleicht meint er damit auch andere. Also wollte er aber noch irgendwie andere Leute grüßen oder so.
Wir wissen nicht, welchen Podcast du hörst, Kim, aber schön, dass du trotzdem auch bei uns bist.
Vielen Dank, dass du uns geschrieben hast. Wir geben das weiter. Nee, Dankeschön. Alles Gute, Alter.
Ja. Ich hab noch einen, der ist ganz neu. Den sehe ich gerade aufploppen. Ich habe noch gar nicht durchgelesen. Ich hoffe, er ist gut. Aber es sind 5 Sterne drüber bei iTunes. Kripo27 schreibt eine Rezension bei iTunes. Der schreibt, zwei gute Typen, die ziemlich kurzweilig und ohne Reiseführer-Plattitüden von ihren Erfahrungen erzählen und denen ich super gerne dabei zuhöre. Empfehlung für alle, die lieber reisen als nur Urlaub machen. Stetige Vorfreude auf die nächste Folge und Fernweh liegen im Bereich des Möglichen. Vielen Dank für diese Rezension bei iTunes und für die 5 Sterne. Das hilft uns natürlich auch immer ein bisschen. Und für die Leute, die bei iTunes nach Podcasts suchen, ist das natürlich auch immer schön, wenn da solche Rezensionen sind. Und die meisten sind gut. Es gibt auch ein paar Leute, die haben uns nur 1 Stern gegeben. Irgendwie auch 38 Leute. Wir können es nicht allen recht machen. Wir können nicht von allen erwarten, dass sie das super finden, wie wir das machen. Aber wir freuen uns. Also wenn ihr nur 1 Stern vergeben wollt, dann macht's einfach nicht. Spart euch die Zeit. Ja. Also ab 4 Sterne nehmen wir alles.
Ja, die 37 der 38 war auch ich mit den schlechten Rezensionen. Ach so. Also wenn du da jetzt so Schlochen Jemann liest oder so, das es ist kein Zufall, sagen wir mal so. Ich hatte sozusagen den rhetorischen Schnurrbart kurz aufgeklebt und die schlechte Brille und die falsche Nase und habe dann gedacht, komm, so gut darf es nicht laufen.
Du erträgst das einfach nicht. Wenn es mal gut läuft, nee. Da ist der Haken und wenn du dir den selbst machst wahrscheinlich, ne?
So sieht's aus, wie ich immer sage. Wir sind im Krieg, sind wir alle mit Gegenwind irgendwie zur Schule gefahren. Und wenn wir keinen Gegenwind hatten, sind wir halt rückwärts gefahren. Ist ja egal, Hauptsache Gegenwind. Ne? Ja. So, in diesem Sinne, fangen wir mal an, würde ich sagen.
Ja, schnell mit euren
Fragen.
Ja.
Und wir sind extrem, die Fallhöhe ist noch höher und ich glaube, wir werden alle viel Spaß haben. Also von daher legen wir doch einfach mal los.
Ich glaube auch, weil die Fragen sind sehr, sehr unterschiedlich, die von euch kommen. Und manche sind sehr, sehr, sehr allgemein, manche fordern was ein, manche wollen Tipps haben. Emina Bunic schreibt uns, wie habt ihr euch kennengelernt? It's an old story, Jochen.
Wir wurden gecastet.
Willst du sie erstmal aus deiner Perspektive erklären? Und ich sage dann immer, es stimmt nicht so.
sage ich jetzt ich und du sagst schon, das stimmt nicht. Wir haben beide mal bei dem Radiosender 1 Live gearbeitet, das ist ein WDR-Sender.
Das ist so die freche junge Welle des Westdeutschen Rundfunks.
Genau, und da wir beide frech, keck und lustig sind, wurden wir da von einem Kollegen von uns, einem Redakteur namens Benjamin Kowalowski, wurden wir beide angesprochen. Wir beide kannten uns gar nicht so gut, Michael und ich, weil ich im Abendprogramm arbeitete und er im Tagesprogramm. Und da meinte Benny irgendwann, wir haben so einen Reisetag. Und meinte dann so, ihr mögt doch beide reisen. Oder zu mir, also der Michi, der reist auch gerne und ihr könntet euch ganz gut ergänzen. Und da hatte er tatsächlich sehr recht, weil wir haben uns, ich weiß nicht, wir haben uns an dem Morgen dann getroffen, das war so ein ganzer Tag, wo wir dann so Reisetipps on air im Radio geben sollten, so spontan an Menschen, also praktisch vielleicht sogar ein bisschen, nee, nicht so wie diese Folgen jetzt, aber also ein bisschen praxisbezogener, ein bisschen serviceorientierter und natürlich alles unter Zeitdruck. Wir sind ja beim Radio, es darf alles nicht lange dauern und so und wir haben jeden Platz.
Immer schön 1:30, aber schön rausdampfen.
Es hieß immer 1:30 und wir haben dann immer so 4:30 gemacht. Und dann waren die Redakteure so, ja, war super, aber ein bisschen lang. Das war eigentlich so das Grundurteil. Auf jeden Fall saßen wir den ganzen Tag zusammen und haben dann relativ schnell gemerkt, dass wir zum einen auf einmal viel Spaß hatten. Also ich habe dich selten so oft lachen sehen, Michael. Und zum anderen haben wir gemerkt, dass wir uns von den Zielen her extrem gut ergänzen. Also das Witzige ist, dass wir so zwar gemeinsame Lieben haben, zum Beispiel auch viele unserer ersten Schritte der großen Reise in Südostasien gemacht haben, aber dass wir tatsächlich andere Fixpunkte hatten. Vielleicht ich war dann mal eher so in Südamerika oder Afrika, Michael ist komplett auf Balkan, aber auch auf viel Mittelmeerraum, ganz viel spannende Sachen, die ich überhaupt nicht kannte. Zum Beispiel, ich war noch nie in Kroatien. Michael, du warst, glaube ich, jetzt noch nie in Kenia oder Tansania oder in Argentinien. Ja. Und so hat sich das tatsächlich sehr gut ergänzt. Und was wir halt beide gemerkt haben, war, würde ich jetzt mal sagen, dass wir beide über uns lachen können.
Bisschen.
Also, beziehungsweise du über mich und du über dich.
Ja, und ich habe immer Spaß.
Ja, genau. Michael hatte immer Spaß und hat dann immer zugeguckt, wie ich sozusagen mit Ansage gegen Baum gefahren bin, hat sich so einen Stuhl geholt, Popcorn, hat geguckt, wie das so passiert.
Ist halt fantastisch, wenn man schon merkt, wenn jemand einen Satz anfängt, so wie der Jochen, und man weiß schon, oh, er läuft über die Klippe.
Ja, super. Und anstatt dass, dafür liebe ich Michael, dass Michael nicht sagt, halt, pass auf dich auf, nimmt er sich halt diesen besagten Liegestuhl, setzt sich eine Sonnenbrille auf, holt sich noch einen Cocktail und guckt sich das ganz genüsslich an, wie der Roadrunner praktisch so in der Luft noch weiterläuft, nach unten guckt und dann so abrauscht. Nein, und dann irgendwann war das vorbei. Also insofern, als dass der Reisetag in dem Sinne nicht mehr passierte und Michael dann irgendwann auch zum Fernsehen gegangen ist und ich andere Sachen gemacht habe. Ich habe zwar im Reisebuch geschrieben und so, aber ich bin dann letztlich im Abendprogramm von 1 Live geschrieben, mache da so Musik und Popkultur, so ein bisschen nischigere Musik, also jetzt nicht zwingend Mainstream. Und irgendwann rief Michi an und meinte so, pass auf, Alter, es muss weitergehen, wir müssen einen Podcast machen. Und da ist der legendäre Satz her, den ich wirklich auch schon live ab und zu offen inzwischen gestehe, habe ich gesagt, absolute Scheißidee, macht überhaupt keinen Sinn.
Ja, du hast gesagt, ich sagte, lass uns noch einen Podcast machen, Jochen, das ist so super. Also ich mag den Jochen, ja, aber das, wir brauchen eine Ebene, wir brauchen eine Aufgabe, dass wir uns treffen. Und dann sage ich, lass uns einen Podcast machen, Alter, nur so für uns, dass wir Spaß haben und erzählen, du erzählst, wo du wieder im Krankenhaus warst, irgendwo auf der Welt, ich an welchem coolen Strand ich war und wir bringen das irgendwie zusammen. Und da hast du gesagt, oh, nee, Podcast?
Ja, eben, weil ich halt als Nerd, also wie gesagt, Nerds empfinden sich ja selbst nicht als Nerds, aber mir wurde es jetzt öfter bescheinigt, dass ich so ein bisschen nerdig angehaucht bin.
Bisschen.
Halt dachte, ja, genau, dass das Thema, ist jetzt schon wieder, siehst du? Dass ich dachte, Podcast sei durch, weil diese erste Schwimme Podcast, als es Amerika schon groß war, habe ich so wahrgenommen, dachte, super Sache und habe gedacht, das schafft Deutschland nicht. Also so, dass es so viele Menschen irgendwie erreicht oder so. Und dann dachte ich, das versandet so ein bisschen. Also es schwemmt so ein bisschen hoch bei uns, Podcast wird größer und dann wieder ein bisschen kleiner. Und ich hatte natürlich komplett Unrecht. Also ich lag einfach komplett falsch. Und das, was Michael, was du gerade gesagt hast, war ja letztlich, dass wir das nur für uns machen und Spaß hatten. Und es war tatsächlich, wir hatten wenig Sachen, die wir uns vorgenommen haben. Ich habe relativ schnell gesagt, eins ist ganz wichtig, wir bereiten uns nicht vor. Und das war tatsächlich nicht, das ist nicht ganz so, aber bezogen auf unsere journalistischen Jobs, wo wir halt sehr viel Sachen strukturieren müssen und auch mit anderen Leuten zusammenarbeiten und an Zeiten denken müssen, an Zeitfenster, an Sendeplätze und so, war uns beiden sehr, sehr, sehr schnell klar, dass genau das nicht passieren sollte, weil wir Podcasts halt dazu nutzen wollten, dass wir gesagt haben, ein gutes Gespräch kennt seinen Weg und wir bereiten es nicht vor, weil wir glauben, dass wir assoziativ auf die Themen so kommen können, die uns interessieren und vielleicht auch andere, haben wir damals gedacht, dass wir auch in dem Tempo dann über Sachen sprechen, bei denen andere Leute folgen können. Also vielleicht jetzt nicht gerade, wenn ich das sage, aber es ist auf jeden Fall, so war mein Gedankengang. Und so haben wir uns tatsächlich hingesetzt und gleich bin ich fertig, Michael. Irgendwo in
unserem Was? Sorry, ich hatte Sekundenschlaf.
Ja, genau, ja. Minutenschlaf. Und bin dann, wir haben dann in irgendeiner Ecke in Michaels Treppenaufgang irgendwo zwischen zwei Zimmern oder irgendein Müll eine Matratze.
Das war mein Büro, Alter. Du redest immer so schlecht darüber, über diesen romantischen Anfang. Das war mein damaliges Büro und da war hinten so ein Verschlagen, da lag eine Matratze drin, wenn man sich mal ausruht. Und da haben wir zu zweit drauf gesessen und also wir zwei haben zusammen im Bett angefangen eigentlich. Und ja. Um mal ganz ehrlich zu sein, und das war toll.
Ja, für dich. Aber es war wirklich schön. Wir haben halt diese Folge, diese völlig absurde Folge gemacht. Marokko und Kalifornien, die halt irgendwie knapp 2 Stunden dran war. Ich weiß noch, wie ich einen meiner besten Freunde Enno angerufen habe und gesagt, du hörst dir das jetzt an. Und er so, Digga, das ist 1,50, Alter. So als das drauf. Ne? Und es war wirklich, es tat mir irgendwie auch leid, weil er musste es in 3 Etappen tun. So, weil er halt meinte, wie soll ich mich denn so lange, und inzwischen hört er gerne die Folgen durch, die jetzt inzwischen so 1 Stunde lang sind. Aber so sind wir da reingestartet und haben es tatsächlich für uns gemacht und haben auch sehr, sehr lange einfach sozusagen für uns in Orbit reingesendet, bis wir irgendwann feststellten, dass andere Menschen sich dafür auch interessieren, und dann nahm das Ganze so ein bisschen professioneller seinen Lauf.
Und das ist schön, und deshalb sind wir jetzt schon über 2 Jahre dabei, was toll ist. Und was auch gut ist, weil jetzt 2020 oder Ende 2019 ging das ja schon los, dass Podcast halt hypt ohne Ende. Und jetzt 2020 hat jetzt irgendwie jeder einen Podcast. Und da sind wir ganz froh, dass wir euch da schon als Community haben und wir zusammen da schon einfach so eine feste Base haben, weil ich habe fast das Gefühl, bei so viel Podcasts, wer soll das alles hören? Und man geht so ein bisschen unter, sind ja auch viele gute dabei. Und deshalb sind wir froh, dass wir schon hier gemeinsam sind und jetzt eure vielen Fragen beantworten können. Zu diesem Kennenlernen gehört auch so ein bisschen die Frage von Christina Girl. Die hat ein Bild gesehen. Wir haben ja die letzten 2 Folgen über die große erste Reise gemacht. Und da gibt es auf Instagram ein fantastisches Bild, was ihr auch geliked habt. Und da ist ein Typ, ein junger Mann, sitzt, guckt aufs Meer. Man sieht ihn nur von hinten und hat Haare fast bis zum Arsch. Ein wunderschönes gepflegtes Haar. Und Christina Girl fragt, wer ist wer? Also wer ist denn der mit den langen Haaren am Strand ohne Bikini?
Ich.
Jochen.
Nächste Frage. Nee, das bin ich, ja. Das war tatsächlich, das war meine erste Reise. Wie gesagt, genauer nachzuhören in den letzten 2 Folgen.
Das ist sehr schön.
Ich hatte damals lange Haare tatsächlich, auch zum Abi. Und hatte richtig lange Haare. Das lag natürlich auch zum Teil an meinem Musikgeschmack. Also ich habe eine Zeit lang sehr viel gitarrenlastige Musik gehört, wie sie das damals auch nicht gehört, aber wie es damals halt auch noch angesagter war. Ne? Also ich war jetzt praktisch, ich war der Typ, den Grunge, also Nirvana, Pearl Jam so voll trafen. Ich war so tief in dem Thema drin, also dass ich es gar nicht mehr gemerkt habe. Also ihr seht auch auf dem Account so ein Foto mit mir, ein Red Hot Chili Peppers Shirt und so. Das heißt, ich hatte auch eine Band und so und hatte irgendwie meinen Freundeskreis da und alle hatten lange Haare.
Du warst so Rock'n'Roll, Jochen, ey.
Ja, wir haben es auch echt nicht gerissen. Also wir hatten halt, das, wie Udo Lindenberg immer sagt, wo die Lautsprecher sind, da sind die Mädchen. Und deshalb haben wir halt irgendwie die Band halt gegründet.
Und du warst das Mädchen.
Genau so, ja. Und so saß ich an diesem Strand und es war halt auf Gili Air in Indonesien vor Lombok, also der größeren Insel Lombok, sind so 3 Gili-Inseln, die heißen Gili. Und eine davon heißt Gili Air und da saß ich und es war mein erstes wirklich so Bounty-Tropen-Erlebnis. Und ich glaube, ich hatte wirklich an dem Tag davor irgendwie Haare gewaschen, deshalb sieht das auch alles noch so geglättet aus. Und so sitze ich da dann. Ich sag mal, die Interpretation überlasse ich anderen Menschen.
Du, als du mir das Bild geschickt hast, ne? Also Jochen hat mir das Bild, als wir so ein bisschen vorbereitet haben, okay, wir haben das aufgenommen, dann überlegen wir immer so, was posten wir so auf Instagram für euch, um das noch ein bisschen so zu dokumentieren, und stellen das natürlich auch auf unserem Blog reisenreisenderpodcast.de. Und da schickt mir Jochen das Bild und ich habe es im ersten Moment tatsächlich nicht gerafft, dass es Jochen ist. Ich dachte auch, also okay, ist das die damalige Freundin, mit der du gereist bist? Und so. Und dann, als ich dann wusste, es ist Jochen, dann war ich auch ein bisschen begeistert, weil so ein Haar, das muss ja auch gepflegt werden und das sieht ja nicht einfach so gut aus. Und da wusste ich, das ist ein Mann, der steht auch auf Hygiene, der kennt sich mit Produkten aus, das ist ein sehr moderner
jetzt
Mann, auch
schon in 90. Jetzt reicht's, der kennt sich mit Produkten aus. Alter, was redest du denn da? Das ist eine Unverschämtheit.
Ist doch völlig okay, wenn du dir abends eine Packung drauf machst. Ne? Also ist völlig in Ordnung. Also wenn die Sonne da auch auf die Haare, so wenn du so viel in Südostasien unterwegs bist, machst du einfach abends noch eine Packung und also ist doch völlig in Ordnung.
Ich mach dir gleich mal eine Packung drauf, mein Freund. Nein, also ich habe die Haare dann Jahre später tatsächlich abgeschnitten, habe sie dann beerdigt, auch an einem Fluss. Also ich habe dann gesagt, so, jetzt müssen die Haare ab, dann habe ich sie genommen und habe sie in einem Fluss beerdigt.
An welchem Fluss hast du deine Haare beerdigt, Jochen? Die Geschichte kenne ich auch gar nicht.
Ich bin ja an den Nil geflogen. Nein, ich habe das bei mir zu Hause in der Nähe gemacht. Und hab die da beerdigt. Und tatsächlich in der Folge, die noch kommen wird, über so einen absoluten Monster-Trip, den ich damals gemacht habe, einmal durch Afrika innerhalb von ein paar Monaten mit öffentlichen Verkehrsmitteln, die Folge kommt noch, bin ich dann tatsächlich zu sehen mit meinen kurzen Haaren, die ich dann zwischendurch auch noch blond gefärbt hatte. Alles. Es wird noch schlimmer.
Es wird noch schlimmer. Ja. Und wir machen einfach weiter mit der nächsten Frage. Christina Brunner hat geschrieben, wie geht ihr mit Sprachbarrieren um, wenn Englisch, Spanisch und Co. so gar nicht mehr funktionieren? Habt ihr da ein paar Erlebnisse?
Ich habe welche. Ich habe zwei fallen mir spontan ein. Das eine ist, Jamaika hat mich wahnsinnig gemacht, weil Jamaika, dieses Patois, was sie da sprechen, Es ist ja irgendwie so ein Dialekt oder was, ich habe das nicht genau verstanden, nur diese Sprache gibt dir immer das Gefühl, dass du sie gleich verstehst. Weil sie relativ, für mich relativ nah gefühlt an Englisch war. Und das ist ein fürchterliches Gefühl, wenn du immer denkst, du kannst folgen, aber du kannst es doch nicht. Also es ist nicht so wie, weißt du, so wie Japanisch oder so, wo du einfach relativ schnell merkst, Digga, ich bin raus. So. Also da kommt jetzt nichts, da Hände und Füße, alles gut. Diese Sprache hat mir immer das Gefühl gegeben, dass ich gleich dran bin und ich habe es nie ganz verstanden. Das war das eine, das war schrecklich für mich. Und das andere, was die schönste Sprachbarriere, die ich jemals auf, finde ich, sehr kreative Art und Weise aufgelöst habe, fand ich, war in Südamerika, war in Argentinien, in einem Ort namens, ich glaube, das war Bariloche. Das ist so am Anfang sozusagen, also im Norden Patagoniens.
Okay, noch nie gehört.
Wunderschön natürlich, ne, ganz klar. Also Patagonien muss man gar nicht drüber reden, da war ich jetzt nicht ganz tief drin, das kommt alles noch. Aber ich war auf jeden Fall in diesem Ort und hatte Halsschmerzen. Also völlig banal. Und natürlich wird in Argentinien Spanisch gesprochen. Das heißt, das war jetzt eine Sprache, die Christina jetzt schon da eigentlich gesagt hat, die nicht mehr funktioniert. Aber ich war damals in Spanisch noch nicht so mächtig und ging in diese Apotheke und kannte halt so 4, 5, 6 Worte auf Spanisch. War auch relativ am Anfang der Reise. Und ich ging rein und diese ältere argentinische Apothekenfrau hat natürlich auch sofort gesehen, oh Gott, der Junge braucht Hilfe und so. Und dann kann ich ja gut mehr traurig gucken und so und gleich Mutterkomplex bei ihr angestochen. Und dann guckte sie mich so an und meinte so, qué pasa oder was auch immer. Und ich guckte sie so an und zeigte auf meinen Hals und sagte, mal. Und es hat funktioniert. Weil also ich meine, mal heißt ja schlecht und ich habe wirklich, ich kannte 6 Worte und ich habe eins genommen und habe das mit der Gestik mal und sie hat, die Augen gingen auf, sie hat sich gefreut, sie konnte mir helfen, ich bin raus, es hat funktioniert, für mich war klar, ich kann jetzt komplett Südamerika bereisen.
Ja, super. Ich versuche ja immer ich kann Englisch, ich komme mit Französisch durch. Spanisch habe ich nie gelernt. Ich habe dann in spanischsprachigen Ländern gemerkt, also ich versuche dann bei allen Reisen, vor jeder Reise ein paar Wörter der Landessprache zu lernen. Haben wir ja schon oft gesagt, das ist einfach nett, wenn man irgendwo dann, ob das jetzt in Kroatien, in Armenien oder halt in Mexiko ist, wenn man irgendwo hinkommt und kann so Hallo, Danke, Bitte, so dieses Grundding und vielleicht sogar noch ein paar mehr, 20 Wörter, da kommt man schon extrem gut durch diese Länder durch, ohne dass man die Sprache spricht. Und ich habe das in Mexiko hatte ich das auch oft, dass ich halt mit 20, 30 Wörtern, die ich mir auf dem Flug dann drauf geschafft habe, ein paar Redewendungen, kam ich da relativ gut durch. Das hat bei mir in anderen Ländern jetzt nicht so gut funktioniert, weil ich einfach die Sprache halt selbst mit viel gutem Willen halt einfach nicht kapiert habe. Und so war das in China für mich. Und in China war es so, da war ich, als ich das erste Mal in China war, das war so Anfang der Nullerjahre. Und ich war in Peking, das war auch noch vor den Olympischen Spielen und kein Mensch oder ganz wenig Menschen, also vor allem Taxifahrer oder halt in irgendwie diesen kleinen Buten sprach halt irgendwas anderes aus Chinesisch, warum auch? So. Ja. Und ich habe ganz viel gegessen dort, ganz Tolles gegessen, wo ich bis heute nicht weiß, was ich da gegessen habe, weil ich halt einfach irgendwie nur drauf gezeigt habe. Und wenn derjenige das dann verstanden hat, weil es ist ja auch in China, habe ich auch gemerkt, so dieses, auch die ganzen Gesten und so mit was drauf zeigen oder wie man 1, 2, 3, 4, 5 oder die Zahlen zeigt, ist ja auch ganz anders. Ne? Also die Hände, ne, wie man in Europa oder in Deutschland die Zahlen zeigt, ist in China, da hältst du die Hand anders rum, wenn du 1 meinst und irgendwie eine 7 machst du mit so Daumen und kleinen Finger. Ne? Also das musste ich auch erstmal begreifen, dass die Zahlen mit den Händen anders sind. Und ich habe natürlich auch versucht, dann irgendwann, um von A nach B zu kommen, in Peking habe ich dann, wollte ich mir ganz viel angucken und da war es damals sehr, sehr günstig, mit dem Taxi halt zu fahren. Es hat nicht viel gekostet. Das Problem ist, die Stadt ist ja riesig groß, ne? Also fast so groß wie Belgien, von der Fläche her auch, Beijing. Und ich habe mir dann Sachen so angeguckt, also schon vorher beim Reiseführer und wo will ich hin? Und da waren dann immer die chinesischen Schriftzeichen, da konnte ich dem Taxifahrer sagen, okay, da möchte ich hin. So, ich habe mir vorher das auf der Karte auch immer angeguckt und die Taxifahrer sind natürlich aus meinem Hotel raus oder aus der Pension, aus dem Hostel raus, immer erstmal in die andere Richtung gefahren. Die wollten halt irgendwie Kohle machen, das kann ich auch verstehen, gar kein Ding. Aber das hat dann in der Stadt einen Weg, der halt 30 Minuten gedauert hätte, hat dann halt dann 2,5 Stunden gedauert, um irgendwo hinzukommen, ne? Weil da ja auch viel Verkehr war und irgendwann war es mir zu bunt, also gar nicht wegen der Kohle. Ich hätte dann auch, da ging es dann halt vielleicht um $2 damals mehr, was dann nicht so viel Geld war für so einen Tagestrip. Habe ich dann irgendwann beschlossen, ich muss denen gar nicht sagen, wohin ich will, sondern ich gucke selbst auf der Karte und sage dem einfach links, rechts, geradeaus. Ich bin dann in ein Restaurant, ein australisches Restaurant, da sprach dann halt jemand Englisch und ich habe mir halt die Wörter für geradeaus, links, rechts, Stopp, halt irgendwie so aufschreiben lassen. Und bin dann halt, hab den größten Fauxpas gemacht, den man als Touri beim chinesischen Taxifahrer machen kann. Ich bin nicht hinten eingestiegen, sondern schön vorne rechts.
Oh.
Ich bin schön vorne eingestiegen. Da mochten die schon überhaupt gar nicht. Ne? Das war mir egal, weil es hat mich so viel Zeit gekostet. Und hab halt einfach gesagt, fahr los auf Chinesisch und halt rechts, links und Stopp und hin und her. Das hat auch ganz gut funktioniert. Natürlich meistens waren es Typen, sind die ausgerastet so innerlich. Hast du gemerkt, da kocht's, ne? Der ist in seiner Ehre irgendwie gekränkt und so, ne? Weil er weiß ja den Weg, er weiß ihn ja auch, aber ich wollte irgendwie schnell und ich war unhöflich, ich weiß, aber ich war so zerrissen. Das hat aber irgendwie geklappt und ein paar Wochen später, ich habe das so in Peking, das wunderbar geklappt und 2 Wochen später war ich in Shanghai und habe ich mit einer Freundin getroffen, die da lebte. Und dann habe ich ihr das erzählt und sie die ganze Zeit die Augen gerollt natürlich und dachte, Alter, kannst du die machen und hin und her. Und dann habe ich ihr auch erzählt, welche Wörter ich benutzt habe. Und dann hat sie noch mehr die Augen gerollt. Irgendwann fängt sie halt an, auch zu lachen. Und dann dadurch, dass ich die Sprache halt auch nicht verstanden habe, habe ich das Wort, was du sagst, halt um fahr weiter oder so, so wie ich es gesagt habe und jetzt fahr bitte los oder geradeaus, ich habe das Wort auch in diesen Tonhöhen in der chinesischen Sprache so falsch gesagt, dass ich ihn behandelt habe, ich habe eigentlich Hotte Hü zu ihm gesagt. Also ich hab anstatt fahr los, wie so mit ihm, mit dem Pferd gesprochen. Also
Hotte Hü.
Und na klar, kann ich natürlich, es tut mir auch so leid, auch im Nachhinein, dass ich natürlich erstmal diesen Disrespect, dass du da halt vorne einsteigst, das habe ich noch irgendwie verpacken können mit meinem Karma und dann stelle ich dann abends in dieser Bar in Shanghai fest, dass ich die ganze Zeit ihn auch noch angesprochen habe wie ein Tier, wie ein Pferd und das tat mir so leid und das war eigentlich so mein größter Sprachfauxpas.
Stark.
Und ich kann im Nachhinein nur froh sein, dass mich keiner aus dem Taxi im Nirgendwo rausgeschmissen hat, irgendwo in der Mafia abgegeben hat oder keine Ahnung, während der Fahrt einfach mit einem richtig schönen Kick mich auf der Autobahn halt abgesetzt hat.
Stark, stark. Du wärst nach Hause geritten.
Ja.
super. Nee, ich habe, was mir dazu immer noch einfällt, ist so, das Witzige ist, wenn man diese paar Worte lernt, bevor man in ein Land fährt, ne, also ist natürlich ein sehr guter Tipp, weil die freuen sich ja wie Kinder, ne? Also ich habe in Japan habe ich irgendwie ein Wort gelernt, was man in der Kyoto-Gegend da so sagt. Das heißt, also Danke heißt ja sonst irgendwie Arigato gozaimasu, ziemlich lang für Danke.
Ja.
Und es gibt ein Wort, das heißt Okini. Okini. Und Okini sagt man halt eine sehr alte, konservative, höfliche Dankesform. Und wenn du das sagst zu einer japanischen Frau in irgendeinem Süßigkeitenstand, in irgendeinem Kaufhaus oder wo auch immer, Okini, die Augen leuchten jedes Mal. Es ist so schön. Also so ein Wort. Und da ist zum Glück auch klar gewesen, viel mehr kann ich nicht. Mein Grundproblem in Südamerika zum Beispiel war, immer wenn ich dieses, nicht jetzt Mal, nicht meine Mal-Situation, die war einfach dünn, da waren sich alle im Laden einig, das ist ein ganz kleines Tennis, was der junge Mann da spielt, aber wir helfen ihm mal. Aber wenn ich irgendwie gesagt habe, also wenn du sonst auf der Straße irgendwie so einen Satz sagst, ne, hola, qué tal, está bien oder bla bla bla, dann glauben die immer, du kannst das.
Stimmt.
Und dann bricht dieser Damm, wo dann irgend so eine, auch wieder eine alte Oma vor mir stand. Und ich so, jo, okay. Also das passiert mir natürlich auch permanent, dass ich Leute dann eine Minute später enttäuschen muss, weil sie halt denken, ich bin Muttersprachler und das bin ich definitiv nicht.
Ja, aber es ist ja generell, man merkt es ja auch, wenn in Deutschland Touristen sind oder Leute sind und die kommen mit einem guten Tag irgendwie und selbst wenn es so ein guter Tag oder wenn es nicht perfekt ist oder so und es bemüht sich jemand einfach so eine Höflichkeitsformel zu haben und ich finde das gut, also ich finde das ist kein Muss. Gibt ja auch viele Leute, die sagen, dann traue ich mich vielleicht nicht, aber ich finde das gut und ich habe super Erfahrungen gemacht auf allen Reisen, auch in allen Teilen der Welt, in unterschiedlichen Teilen, Kulturen, Religionen. Ich finde, das hat immer so ein bisschen was mit Respekt zu tun. Und es ist so ein Türöffner und man lacht zusammen, auch wenn man dann was falsch macht, also keine Angst vorm Falschmachen. Man lernt einfach Leute kennen und man wird gut behandelt meistens. Und ich finde, es hat einfach so ein bisschen mit Respekt zu tun, wenn man in ein Land kommt und kommt in so ein Geschäft rein oder in eine Straße, in eine Stadt und bemüht sich zumindest so ein paar Wörter zu sagen. Und ich habe da nur gute Erfahrungen gemacht und kann das eigentlich nur jedem mitgeben, egal wie schwer die Sprache ist. Vielleicht im Chinesischen macht vorher einen Grundkurs. Da kann man sehr viel falsch machen durch die Tonhöhen in der Thai-Language auch. Also viele asiatische Sprachen haben ja diese Tonhöhen. Da gibt's wahrscheinlich 98% der Weltbevölkerung sind da talentierter als ich. In fremden Sprachen, die kriegen es vielleicht hin, ich nicht, aber ich habe auch kein Problem, wenn jemand sich darüber kaputt lacht. Es war halt bei der China-Nummer war es halt so ein bisschen doof, dass ich die halt ja auch beleidigt habe. Aber ich habe es ja nicht mit Absicht gemacht.
Nee. Man spricht heute noch davon. Ich war auch ein paar Jahre später mal, da hängen Bilder von dir. Ne? Don't surf this man. So, aber mein Gott, Michael, ja. Es ist verbrannte Erde, da fährst du halt nicht mehr hin. Ne?
Irgendwas bleibt.
Wie gesagt.
Ja, schönes bleibt. So, nächste Frage von euch, die kommt von Sandra-D mit Doppel-E und die hat eine konkrete Frage und zwar fragt sie, mit dem Zug nach Marokko, geht das wirklich, macht das Spaß?
Das musst du beantworten, Michael.
Mhm. Sehr, sehr gerne. Ich habe selbst noch nicht gemacht, Sandra, mit dem Zug nach Marokko. Ich war schon in Marokko und war total geflasht. Was ein tolles Land. Ich habe es spät entdeckt. Ich war da erst vor 3, 4 Jahren. Und Marrakesch und Essaouira und auch da ein bisschen rumgefahren mit dem Auto dort. Tolles Land zum Reisen. Ich habe aber mit jemandem gesprochen, der mit dem Zug dahin gefahren ist. Wir haben uns ein bisschen ausgetauscht vor ein paar Monaten oder vielleicht auch schon ein Jahr her. Und habe das auch nochmal nachgeguckt, als wir damals unsere Nachhaltigkeitsfolge gemacht haben über nachhaltiges Reisen, die wir auch jedem von euch, wenn ihr es nicht gehört habt, ans Herz legen. Also wir haben uns da sehr viel Gedanken gemacht, wie mit dem Thema umzugehen und versuchen ja auch bei uns dieses nachhaltig Reisen immer mal so als Gedankenpunkt mit reinfließen zu lassen. Und da ist Zugfahren natürlich die große Option, weil es auch eine Chance ist, nochmal entschleunigt zu reisen, toll zu reisen und viel mitzunehmen. Und man kann mit dem Zug nach Marokko tatsächlich, und es ist auch gar nicht, obwohl das so weit scheint, ist es gar nicht so extrem weit, weil man kann, sag mal, wenn man, ob das Berlin, Köln, also man kann von Köln über Paris bis runter nach Südspanien fahren und zwar relativ flott. Also man fährt mit dem ICE bis Paris erstmal schnell und dann die französischen Züge, die sind so verdammt schnell. Und auch die spanischen Züge sind so verdammt schnell. Da gibt's halt so Geschwindigkeitsrekorde, die aufstellen, über 300 Kilometer, aber die ganze Zeit, die halten halt nicht wie in Deutschland alle 20 Minuten die ICEs an, sondern da gibt's dann von Paris oder von Madrid aus Richtung Süden halt so Schnellverbindungen. Es gibt auch die Verbindung Köln-Barcelona, die sind 11 Stunden. Das ist, wenn man überlegt, man ist morgens, fährt morgens gemütlich um 10 los, kann man abends um 8:30 in Barcelona schon irgendwie Tapas in der Hand haben. Und genauso geht's auch Richtung Marokko. Da fährt man nicht nach Barcelona, sondern nach Algeciras. Ich habe es wahrscheinlich wieder komplett falsch ausgesprochen, aber das ist ein Ort im Süden von Spanien, Algeciras, und da geht's rüber auf die Fähre, die geht dann glaube ich 1,5 Stunden und dann ist man in Tanger und dann muss man vielleicht einmal rüber mit dem Taxi zum nächsten Bahnhof, und auch das ganze Zugsystem in Marokko ist toll, ist super ausgebaut, es macht total Spaß zu fahren, also die Kombi aus dann in Marokko auch zu reisen, aus Zug und Taxi, weil es auch dann relativ günstig ist. Die ist super. Also man sieht total viel. Klar ist die Anreise länger als mit dem Flugzeug, aber es ist auf jeden Fall nachhaltiger, ist auf jeden Fall ein bisschen Abenteuer. Und selbst wenn man 2 Wochen Urlaub hat oder Zeit hat für eine Reise, ergibt das Sinn, mit dem Zug darunter zu fahren. Man kann auf dem Rückweg auch eine andere Route nehmen. Man kann über Gibraltar dann mit der Fähre vielleicht rüber und da mit dem Zug weiter. Und es ist ein bisschen knifflig, immer mal wieder zu gucken, wie die Verbindungen sind, weil man meistens nicht so eine Strecke buchen kann, sondern immer ein bisschen gucken muss. Aber dann, das ist auch spannend in der Vorplanung. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Ich will es auch auf jeden Fall machen, wenn ich das nächste Mal in Nordafrika reise, dass ich das Ding mit dem Zug darunter mache, Richtung Marokko. Und auch Nordafrika ist zugtechnisch gut ausgestattet. Und ich habe mal gelesen, dass Marokko auch die Schienen so ausbauen will zwischen den großen Städten aus dem Norden auch Richtung Süden, dass dann auch die TGVs fahren, die französischen, und die sind so, so schnell und komfortabel, das macht richtig Bock, und man sieht halt unfassbar viel, um das Wort mal wieder zu benutzen, wenn man da runterfährt. Klar, wenn es richtig schnell ist, dann ist es auch durch Frankreich bin ich auch schon oft im Zug schnell gefahren, dann sind die Trassen so halt gebaut mit diesen Lärmschutzwänden. Da gibt's auch mal ein paar Kilometer, wo man das Gefühl hat, man fährt durch einen Tunnel, aber trotzdem, man sieht super viel vom Land. Geht auf jeden Fall und kann ich nur empfehlen.
Cool, cool. Vor allem mit dem Zug von Köln nach Barcelona, ist schon richtig geil.
Ja, das sind 11 Stunden. Das geht ja. Also wenn ich mir überlege, irgendwie,
kannst
wenn
du arbeiten. Nicht, weil es Bock macht, aber da kannst du ja wirklich den Tag kannst du ja fast noch als Homeoffice angeben. Homeoffice machen ja momentan einige. Also von Trainoffice.
Train Office. Und das sind halt, und auch die Züge, ne, ich sag mal ICE und auch die Franzosen und die spanischen Züge, das sind tolle Züge, das ist sehr komfortabel und man kommt da sehr entspannt an, und wie auch immer, wir rechnen das ja immer mal aus, ne, wenn man eine Stunde, eher 2-3 Stunden vorm Abflug am Flughafen sein muss, dann der Flug, dann vom Flughafen wieder irgendwo hin, und meistens mit dem Zug ist man ja von Innenstadt zu Innenstadt unterwegs, arg viel länger ist es dann in Europa gar nicht. Und es ist nochmal ein ganz anderes Reisegefühl. Man setzt sich einmal auf den Platz. Klar, muss man bei den Zügen auch umsteigen. Aber das ist Abenteuer. Und man erlebt viel, man lernt Leute ganz anders kennen. Deshalb gerne ein Go.
Cool.
Stefan Fust fragt, nächste Frage, was war denn euer Urlaub oder das Reiseziel, das euch überhaupt nicht gefallen hat oder wo ihr sagt, nee, das war gar nichts? Jochen?
Es gibt jetzt nicht den totalen Ausbrecher nach unten, weil ich auch immer vieles, wenn es mir nicht so passte, auch darauf zurückgeführt habe, dass es mir dann nicht passte. Und wenn man auch immer Reisegeschichten auch erzählt, halte ich mich, oder finde ich, sollte man sich immer so zurückhalten, pauschal über ein Land zu urteilen oder einen Ort, ne? Weil ich habe das wirklich, als ich noch nicht in Köln gewohnt habe, habe ich irgendwann mal am, wie heißt das? Klotwigplatz oder so, hatte ich irgendwie ein Seminar für 2 Tage und hatte das Gefühl, ich war in einer anderen Stadt, weil ich vorher nur in Dom und Umgebung war, und dann war ich da irgendwie, ich glaube, es war Südstadt oder so. Also man kann Orte ganz anders wahrnehmen, wenn man wirklich einmal linksrum statt rechtsrum geht, habe ich immer das Gefühl, und auch, es hängt auch sehr viel an der Einstellung, mit der man an Orte rangeht und was man auch braucht in dem Moment. Und in dem Sinne habe ich immer nur eine Sache, die ich anführen kann, und das ist einfach ein Land, das extrem unterschiedlich von dem war, was ich erwartet habe und was das Klischee ist, ne? Und das ist halt Jamaika. Und es gibt wahnsinnig tolle Leute auf Jamaika, die ich da zum Teil auch kennenlernen durfte. Und es ist ein wunderschönes Land. Es hat grandiose Musik. Und das war auch einer der Gründe, warum ich da hingefahren bin. Also jetzt nicht nur Bob Marley, sondern Jamaika ist so ein kleines Land, das aber eine prägende, eine weltbekannte Musiktradition hat. Das muss man erstmal hinkriegen. Das in der Karibik liegt. Ich war in der Regenzeit da. Unfassbare Wolkenbilder. Ich hab selten so wunderschöne Sonnenuntergänge gesehen. Vor diesem Sonnenuntergang, ich weiß nicht, ich saß auf diesem, das war in Montego Bay war das. Das ist eine der größeren Städte da an der Küste und es ist so bekannt bei Amerikanern als Urlaubsdomizil. Insofern, als dass da auch wieder so ein Strip ist, also halt so eine Straße, wo dann ganz viele Bars sind und so und dann die Amis da vor allen Dingen halt auch weiße, wohlernährte Amerikaner dann abends ihren Traum lebten und halt im Wasser knietief standen und da Bier getrunken haben, was auch schön war für sich. Also so Margaritaville oder so, das ist so eine Kette, die so ein bisschen so auf Saufen und Strand beruht und so, da kann man ein tolles Leben haben. Das Problem war das Drumherum, dass halt das, was da die Touristen bekommen haben, wollten und was denen geboten wurde, nichts mit der Realität dieses Landes zu tun hatte, das einfach ganz, ganz große Probleme hat. Also sowohl finanzieller Art, es gibt extrem hohe Arbeitslosigkeit, es gibt eine extrem hohe Kriminalität dadurch. Ich habe und das da entsprang so aus den beiden Sachen entsprang auch so das Problem, was ich hatte. Ich saß in diesem Hotel und guckte auf diesen wundervollen Sonnenuntergang und nach rechts ging es auf diesen Strip, wo alles blinkte und schön war und Musik so herkam. Hey man, good time, bla bla bla. Und nach links ging es in den wirklichen Ort, Montego Bay. Und es war ein von Armut geprägter karibischer Ort. Also ganz klar zerfallen. Arme Menschen, also ich urteile nicht darüber, dass das nicht lebenswert ist, weil da gibt es viele Menschen, die da bestimmt ein gutes Leben führen, aber es war jetzt nicht das, was unser europäisches Auge jetzt unter Urlaubsschön versteht. Und diese aggressive Stimmung, die ich so wahrgenommen habe, es war relativ aggro, die Stimmung. Also es war auch insofern so, das merkt man als Tourist manchmal, es gibt so Länder, in die geht man durch, man wird ja öfter mal angesprochen. Zum Beispiel Indien wirst du an jeder Ecke 17 Mal angesprochen, ob du irgendwie ein Boot nehmen willst oder einen Bus oder was. Ich wohne ein dicke Boot, ich wohne ein dicke Boot. So, ne? Und das ist halt deren Job. Und jede Mentalität ist anders, das merkst du sofort. In manchen Ländern handelst du. In manchen Ländern sind die Leute schnell weg, verstehen sie das. In manchen Ländern sprechen sie sich gar nicht an. Und Jamaika war es so, wenn du angesprochen wurdest und halt weitergingst oder freundlich wirklich auch versucht hast zu erklären, dass du gerade kein Interesse daran hast, was auch immer zu machen, dann wurde es halt schnell mal aggro. Und also insofern, dass dann da Vorwürfe gemacht werden und die Leute nicht weggingen und ich wurde dann auch einmal abgezogen, also halt überfallen. Das war jetzt nicht sonderlich dramatisch, weil es nicht viel Geld war, aber für mich war es halt total schwierig, weil ich einfach natürlich sowas nicht erleben will und auch mich versucht habe, richtig zu verhalten und auch respektvoll zu verhalten. Da schwappt dann so dieses subjektive Erlebnis mit rein. Dieses Menschen, der mich einfach, also der ist mit mir mitgegangen auf dem ganzen Weg ins Dorf, weil ich einfach es nicht lassen konnte, diesen normalen Ort reinzugehen, was fast kein Touri gemacht hat. Die sind alle nach rechts in diesen Strip da abgebogen. Und der hat mich dann halt so ein bisschen belagert und hat mich dann nicht mehr weggelassen, ist einfach mitgegangen, hat irgendwann behauptet, dass er mir den Weg gezeigt hätte und ich würde ihm Geld schulden. So. Mhm. Und dann standen wir in irgendeinem Hausaufgang und dann meinte er halt so, hier, ich habe ein Messer, gib mal her. So. Und ich so, Alter, nee. Und dann ging es so ein bisschen hin und her und dann machst du es natürlich. Und es war dann nicht die Summe, die entscheidend war. Es war eher so, das Schlimmste war für mich, dass er das machen musste, dass ich für ihn so wirkte, als hätte ich wahnsinnig viel Geld. Und für ihn hatte ich wahnsinnig viel Geld, weil ich das Privileg hatte, sein Land zu besuchen. Und zu anderen, dass man das dann mit sich selbst so ausmacht. Weißt du, so, dass du dann ins Hotel zurückgehst und dann so mit dir haderst, was hätte ich anders machen können, hätte ich netter zu dem sein müssen, beziehungsweise wie hätte ich dem Überfall auch aus dem Weg gehen können und so weiter. Also ein absolutes Down für eine Reise. Das zum einen, das für mich subjektiv geprägt hat und zum anderen habe ich in dem Land einfach immer wieder diese etwas eher aggressivere Belagerung von Leuten wahrgenommen, die halt mich als Touri entlarvt haben, was relativ einfach war, weil ich halt einfach völlig anders aussehe als die Menschen da und mich dann halt nicht in Ruhe gelassen haben. Und so war Jamaika das Gegenteil von diesem entspannten Land, wo alle irgendwie, man glaubt, die sitzen alle im Kreis und sind locker und tanzen mit den Kröten am Strand so. Und das ist nicht der Fall, zumindest nicht in der Realität, die ich wahrgenommen habe. Und das hat mich persönlich halt enttäuscht und ich würde jetzt nicht zwingend wieder hinfahren zu dem, und jetzt ist es gleich vorbei, das Land einfach auch ein Problem immer noch hat. Ich finde, dass da Frauen nicht gleichberechtigt behandelt werden und mit Homosexualität, da sind die noch gar nicht. Da haben die auch ein Problem mit und das werfe ich jetzt nicht, ich kann Menschen nicht vorwerfen, dass sie noch nicht da, also das finde ich wirklich rückschrittlich oder beziehungsweise das finde ich schlimm, wenn das bei Leuten nicht so ist. Und da möchte ich dann auch nicht mich lange aufhalten in einem Land, in dem Homosexualität immer noch ein Problem ist, sagen wir mal so. Mhm. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja. Ja, es gibt ja viele Länder, wo sag mal, Homosexualität oder Gleichberechtigung von Frauen ein Problem ist. Also haben wir in Deutschland auch noch. Also ich hätte es gern, dass es gleichberechtigt ist, aber es ist es ja in Wirklichkeit auch bei uns noch nicht. Aber es gibt halt Länder wie Jamaika oder halt tatsächlich dann auch, es gibt auch genug asiatische Länder oder viele andere Länder, wo das halt noch nicht so ist, aber wo es nicht ganz so rausgekehrt wird wahrscheinlich, ne, und nicht sofort dann einen Kontaktabbruch gibt oder vielleicht auch nicht so gefährlich ist dann, weil in Jamaika kriegst du ja wahrscheinlich dann an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch einer auf die Mappe.
Ja, wahrscheinlich ja. Also es war jetzt da irgendwie, es ist dazu nicht gekommen. Ich war jetzt mit meinem Bruder da die zweite Woche unterwegs und dann haben uns auch wieder Leute vollgelabert und dann weiß nicht, dann ist wohl der Eindruck entstanden, dass wir halt homosexuell sind irgendwie und ich habe das war mir auch völlig egal. Aber irgendwie hatte man das Gefühl, dass denen das jetzt nicht sonderlich gut gefallen hat. Nochmal, ganz wichtig, das sind subjektive Eindrücke, die ich in dem Moment so wahrgenommen habe. Ich richte nicht über eine ganze Region oder was auch immer. Und natürlich sind wir in Deutschland auch noch nicht so weit. Aber in Deutschland sind wir zumindest weiter als das, was ich da erlebt habe. Also viele Länder sind noch konservativer in der Hinsicht. Absolut. Und konservativ impliziert auch, dass ich davon ausgehe, dass die sich weiterentwickeln, weil jeder, der sagt, dass da eine generelle Entwicklung nicht möglich ist oder dass das sowieso ein Problem ist, hat für mich eh verloren. Also das kann man ja, glaube ich, mal so sagen. Auf jeden Fall, das war einfach ein Land, das ich sehr lieb gewonnen habe. Ich habe da wahnsinnig tolle Menschen getroffen. Also Ivy hieß sie, glaube ich, oder Icy oder so am Strand in Negril und ihren Mitarbeiter da irgendwie und ihre Tochter. Super Leute, aber halt auch mit diesen Spannungen, die bei denen ich nur sagen kann, wer jetzt das absolute Runterfahr-Klischee haben will, muss nicht zwingend nach Jamaika fahren, glaube ich. Gerade wenn er eine Frau ist.
Bei mir ist es ja ganz seltsam. Ich habe auch eigentlich wenig Orte oder Länder, wo ich sage, boah, das war jetzt nichts. Ich habe immer nur, und das ist auch ganz seltsam, wo dann wahrscheinlich werden jetzt viele aufschrecken, so, was, das kann nicht sein. Ich tat mir schwer mit Lissabon. Weil das ist auch schon ein paar Jahre her und Portugal traumhaft schön und boomt ja, hat ja auch geboomt so reisemäßig. Viele fahren zum Surfen runter nach Faro, Algarve, Lissabon als auch so ein bisschen Hipster-Stadt in den letzten Jahren. Und ich war da vor ein paar Jahren und kam aber mit dieser Stadt jetzt nicht so zurecht. Wunderschön, aber ich fand es da fast ein bisschen langweilig. Aber, und das ist ja auch so ein Punkt, das hat wahrscheinlich gar nichts, in dem Fall gar nicht so viel mit Lissabon zu tun, sondern vielleicht manchmal auch mit Erwartungen oder wie ist man gerade selbst drauf. Und das habe ich beim Reisen so generell festgestellt, dass da will ich irgendwann Lissabon und auch Portugal will ich unbedingt nochmal eine Chance geben, dahin zu fahren. Also Porto habe ich viele tolle Sachen gehört aus dem Norden, da war ich noch nicht. Und ich bin auch so ein bisschen da rumgefahren und irgendwie hat es irgendwie nicht so funktioniert. Ich war nicht so angetan, aber oft hängt das dann auch mit seiner Stimmung so ein bisschen zusammen. Das darf man, glaube ich, nicht so vergessen oder auch nicht so unterschätzen. Dass man, je nachdem, wie man gerade im Leben vielleicht so drauf ist, findet man sich, ist man allein unterwegs, als Pärchen, als Familie, das bringt man ja mit. Und das finde ich beim Reisen auch, dass dann man oft manchmal das Gefühl hat, man kann so ausbrechen. Ja, bis zu einem gewissen Punkt geht das. Aber manchmal nimmt man halt auch so Sachen mit und Stimmungen und was auch immer. Und wenn du dann in ein Land kommst, was dich vielleicht, wo du vielleicht andere Erwartungen hattest, dann, und so war das, glaube ich, mit mir und Lissabon einfach in an dem Punkt damals, das ist auch schon ein paar Jahre her. Und deshalb hatte ich das immer für mich halt so als eher so ein bisschen langweilig, Lissabon als langweilig abgespeichert. Aber ich glaube, das ist halt ein Fehler, weil Orte entwickeln sich, man selbst entwickelt sich auch. Und es gibt vielleicht auch immer Zeiten, wo es besser ist, irgendwo hinzufahren oder schlechter ist, hinzufahren. Zum Beispiel habe ich ja ganz spät Japan entdeckt, obwohl ich großer Asien-Fan bin. Und ich glaube halt nach wie vor, dass es für mich cooler war, später nach Japan zu fahren und nicht mit Anfang 20. Da hätte ich es vielleicht zu clean und zu organisiert und zu weird gefunden. Und jetzt fand ich es großartig. Ich bin süchtig und Fan. Also ich glaube, das muss man so reisephilosophisch für sich auch immer, wenn man sagt, ja, da war es überhaupt nicht toll, das kann auch sein. Es gibt ja auch Orte, wo man irgendwo hinkommt und dann ist es vielleicht, ne, dann stört einem Overtourismus und es ist nicht so, wie man es sich vorstellt. Aber man muss ja immer dran denken, man reist ja von sich, von zu Hause mit all seinen Stimmungen, Freuden, Problemen und so halt auch mit. Und das kann sich auswirken auf das Reiseziel.
Total. Also ich, um das abzuschließen, Japan genauso, sehe ich bei mir genauso. Japan wäre zum einen am Anfang nicht erschwinglich gewesen in meiner frühen Reisegeschichte. Japan ist, wie gesagt, gar nicht so teuer, betone ich auch immer wieder. Wenn man das, also das, um das fortzusetzen, was du gesagt hast, wenn man das will, was das Land einem bietet. Und wenn ich jetzt irgendwie für 30 Cent, also das Wichtigste für mich, dass ich für 30 Cent irgendwo auf dem Boden penne, möglichst billig Bier bekomme und jeden Abend saufen kann mit 16 Australiern um die Häuser ziehen und alles kaputt machen. Und das meine ich nicht wertend, denn die Phase hat vielleicht jeder mal. Irgendwie so, dass man halt irgendwie so ein bisschen kaputter reisen will oder ein bisschen abenteuermäßig und einfach nicht viel Kohle hat und einfach auch jüngere Themen hat. Dann ist es vielleicht nicht das perfekte Land, vielleicht nicht. Für mich ist es, genau, es bietet halt andere Sachen, ne? Also so halt komfortables Reisen, aber auch unglaublich kulturelle Tiefe, ganz, ganz, ganz großer Schwerpunkt auf dem Essen, andere Mentalitäten, Lebensform der Umgangsform, weißt du, also gibt's auch Orte, da fährst du um die halbe Welt, triffst Menschen, die sind genauso drauf wie du und stehst am Strand. Kann man auch machen. In Japan stehst du selten am Strand und du triffst vor allen Dingen Menschen, die anders drauf sind als du. Also es muss halt, es muss halt passen. Ja. So. Und naja, so viel dazu.
So, Jochen, zwei, drei Fragen schaffen wir noch. Wir erzählen immer so viel, aber wir wollen ja ganz viele Fragen unterbringen.
Komm nochmal zum Punkt.
Genau, wir müssen mal zum Punkt kommen. Ja. Ich hoffe, das ist okay so für euch, aber wir schießen weiter. Hier, Lotti-6 schreibt uns, hat uns bei Instagram geschrieben, hi, ich würde mega gerne mal nach Asien reisen, kenne aber niemanden, mit dem ich so eine große Reise machen kann. Deshalb überlege ich, allein zu reisen. Habt ihr da Erfahrung oder Tipps? Ich weiß nicht so ganz, ob ich den Mut dazu habe. Vielen Dank für die ganze Inspiration. Ich höre euren Podcast immer im Flugzeug und plane in Gedanken schon die nächste Reise. Und sie grüßt uns aus Amerika, die Lotti.
Guck mal, Jochen. Hello, sagt man noch.
Hello,
genau. In Amerika.
Germans living in America.
I live in the Germany, ja genau.
Yes. Lotti, also erstmal danke für die Nachricht über Instagram. Eins vorneweg, bevor wir dir ganz sicher Mut machen, das zu tun, dieses alleine Reisen. Wir sind zwei weiße Typen im besten Alter.
Oha.
Wir wollen uns nicht rausnehmen, wie Frauen alleine reisen, weil das, da können wir nur so ganz von ganz weit weg so ein bisschen empfehlen und da haben wir auch ein bisschen was auf der Pipeline an Ländern, weil wir auch mit, ja natürlich auch mit sonst auch mal mit Frauen in Kontakt sind oder alleinreisende Frauen kennen. Wir wissen nie natürlich hundertprozentig, wie das als Frau ist, in so einem Land zu reisen. Und was euch da an Chancen, aber auch an Gefahren begegnet. Deshalb immer das mit absprechen. Immer, wir wollen auch unbedingt eine Folge, die war auch geplant. Da kam jetzt aber dieses bescheuerte Corona dazwischen, dass wir mit Frauen eine Folge noch machen über alleine reisen, als Frau alleine reisen. Wir holen das nach. Das ist auch alles in der Pipeline. Das nur vorneweg, Lotti. Ansonsten jetzt mal geschlechterunabhängig, würde ich sagen, Jochen, da spreche ich für uns beide, alleine reisen und das in Asien, das geht.
Das geht auf jeden Fall, ja. Also das ist jetzt rein faktisch, jetzt von der Sicherheit her, wenn wir jetzt auf jeden Fall in Japan. Aber wenn man jetzt von Südostasien redet, ich denke, das ist schon mal passiert und das ist zu einem 99% wahrscheinlich auch gut gegangen. Also das ist auf jeden Fall möglich. Ich bin sehr schnell wieder bei dem Thema, ist man der Typ dafür? Und zum einen glaube ich, man kann der Typ dafür auch werden oder die Typin, ne? Man muss es sich sozusagen, also es ist, der Weg dahin ist nicht so leicht, finde ich. So war es zumindest bei mir. Das heißt, wenn du zum Beispiel in Amerika bist und Deutsch sprichst, gehe ich mal davon aus, dass du mindestens schon zwei Länder in deinem Leben gesehen hast. Fang doch vielleicht sonst mal mit kleinen Etappen an. Finde mal raus, was das bedeutet, wenn du einfach mal losfährst, wenn keiner Bock hat und dich irgendwo einnistest, egal was es ist und was das so für Vorteile und Nachteile hat. Wenn du auf einmal merkst, du gehst irgendwo hin und sagst, irgendwie will ich nochmal hier hingehen. Ich mach's jetzt mal, das habe ich mal gemacht. In Thailand war ich alleine und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich habe den Block jetzt gar nicht so mitgekriegt hier. Ich war irgendwie mit mir selbst beschäftigt. Ich gehe jetzt einfach nochmal um den Block. Das kannst du mit keinem anderen machen. Das kannst du ja keinem Menschen vermitteln. So. Es gibt eine unglaubliche Freiheit, die absurde Blüten treiben kann, aber auch eine sehr große Tiefe und eine Intensität in den Erlebnissen haben kann. Das hat negative Seiten, wie zum Beispiel jetzt diese Jamaika-Geschichte, die ich erzählt habe. Wenn du dann mal ein negatives Erlebnis hast, bist du damit auch allein und kannst es nicht reflektieren. Wenn du ein positives hast, bist du damit auch allein und das fehlt dann vielleicht auch. Zusatz, heutzutage ist man nie ganz allein, weil man jeden Tag sich mit seinen Leuten zusammenfunken kann. Was aber die eine Sache, die ich damit sagen will, ist zum einen, entweder ist man der Typ, der das gar nicht ab kann. Ich war zum Beispiel der Typ, der es nicht von Anfang an alleine konnte, aber sehr froh, dass ich mich dazu gebracht habe, mit so ein paar Höhen und Tiefen, kleinere Höhen, kleinere Tiefen, sprich Reflexion von Sachen, die du irgendwie erlebt hast. Aber ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe, weil das, was ich bei deiner Frage schon erahne, am Ende steht. Du bist unabhängig. Du kannst an Orte fahren und bist nicht abhängig davon, dass jemand mitkommt. Und das ist fürchterlich viel wert. Ich bin sogar der Meinung, dass man nur glücklich werden kann, das ist jetzt sehr persönlich, wenn man auch mal alleine sein kann. Egal, ob du in einer Beziehung bist oder was auch immer. Wer mit sich selber alleine klarkommt, dem geht es auf jeden Fall erstmal grundlegend vielleicht ein bisschen stabiler, besser als anderen Leuten. So finde ich jedenfalls.
Weise Worte von Jochen Schliemann. Ich unterschreibe das. Ich hätte es nicht besser sagen können, Jochen.
Ich glaube, dass das so ist. Jetzt hast du mich völlig aus dem Konzept gebracht mit einem blöden Kompliment.
Weißt du, wir sind wie so ein altes Ehepaar langsam, ne? Wenn ich was Gutes sage, ich habe am Anfang gesagt, da sitzt ein schöner Mann, gehst du gar nicht drauf ein, ne? Ich habe mir das gemerkt, ne? Gehst du gar nicht drauf ein, gleich eine Beleidigung. Jetzt mache ich mal so, in so einem Blumenstrauß verstecke ich dieses Kompliment zwischen den Rosen und den Gänseblümchen, lege ich dir nochmal richtig so ein schönes Kompliment rein. Ist auch wieder verunsichert.
Ja, aber das ist auch das Böse an dir, dass du dir das alles merkst, weißt du, in 3 Jahren kommt dann wieder irgendwas zurück, was ich in Folge 23 vielleicht nicht beachtet habe. Servierst du mir denn mal Folge 244? Damals hast du aber auch gesagt, dass...
Jochen, ich hab Dateien voll, wo ich nur drauf warte, ne? Dateien in meinem Kopf, ne? Also das sind Gigabyte voll mit Sachen, die ich dir irgendwann wieder schön warm serviere.
Ja, aber meine Festplatte, mein Freund, sitzt ein Stockwerk weiter tiefer in meinem Herzen. Weißt du? Und diese Festplatte, da ist immer Platz. Egal wen.
Da passt sogar ich rein.
Das okay, Lotti 6, es tut uns leid, wir sind so ein bisschen abgedriftet. Ich will sagen, vielleicht ist der Weg, ich glaube, der Weg lohnt sich. Und eine Sache noch, wenn du alleine im Restaurant sitzt oder alleine an der Bar sitzt oder im Bus oder sonst was, dann ist das zum einen in dem Moment, wo dir das egal ist, also wo du das gut oder neutral findest, ist das ein großer Schritt für dich selbst. Und zum anderen, wenn du alleine irgendwo sitzt, setzt sich auch öfter jemand neben dich. Wenn du zu zweit, ist ein geschlossenes System. So, und das ist auch toll, wenn man zu zweit reist. Und ich mache das sehr oft. Und es ist toll, wenn Menschen mitkommen. Aber alleine du lernst mehr Menschen kennen. Und das ist auch sehr, sehr viel wert. Du kommst leichter in Gespräche und so weiter. Es hat fast nur Vorteile. Und man muss es nur für sich als Typ so angehen, wie es für einen am besten ist, langsam oder schnell oder sofort oder was auch immer.
Ja, und nicht diesen Gedankengang halt entwickeln oder haben, ich sitze da alleine, was denken jetzt die anderen? Erstmal ist ja meistens egal, was die anderen denken und meistens denken die ja nicht so wie, oh Gott, jetzt sitzt diese arme Frau oder der arme Mann da alleine, hat da keine Freunde, ist der irgendwie doof? Also so ist es ja auch meist nicht und das, was du hier genau sagst, Jochen, man lernt viele Leute kennen und das Ding ist so von mir noch persönlich nachgeschoben, wenn so Asien, Einsteigerland, haben wir schon oft gesagt, ist halt wirklich gut Thailand. Und man findet, wenn man sagt, man probiert sich da mal Step by Step, du musst ja auch nicht gleich die Abenteuertour machen, ich mache 3 Monate im Rucksack und gehe nur dahin, wo sonst niemand anders ist. Sondern wenn du irgendwo in Bangkok ankommst und gehst irgendwie essen oder abends aus oder machst da eine Tour, man kann ja auch Touren buchen, wo mehrere Leute auf der Tour sind und dann lernt man auch wieder Leute kennen, kommt ins Gespräch. So kann man es ja auch mal anfangen, dass man da irgendwie sich Touren bucht als Solo, als Single-Traveler und damit anderen so Tagesausflüge macht oder mal einen 2-Tages-Ausflug und dann merkt man, dann hat man auch wieder Gesellschaft. Dafür ist Thailand super, aber das funktioniert zum Beispiel, würde ich jetzt mal so empfehlen, um mich mal aus dem Fenster zu legen, als Frau allein ist Thailand gut, weil ich habe in Thailand ganz viele Solo-Frauen, die da gereist sind oder Frauen in Gruppen gereist sind, immer wieder kennengelernt oder gesehen. Genauso in Laos ist ein gutes Land dafür. Ich fand Kambodscha ein ganz gutes Land dafür. Also auch die eher so buddhistischen Länder habe ich als Erfahrung oder im Austausch mit Frauen, die gereist sind, immer als ganz gute Länder abgespeichert. Was mir gerade einfällt, Jochen, weil ich die Frage gerade hier auf meinem Zettel sehe, vielleicht ist das auch für Lotte, ich weiß es nicht. Inni Bumbini, erstmal herzlichen Glückwunsch für diesen Username.
Fantastisch, ja.
Der ist schön. Also Inni Bumbini, wenn ich nochmal irgendwie ein zweites Leben habe, werde ich den einfach in irgendeiner anderen Dimension, werde diesen Namen klauen. Inni Bumbini, und du kannst mir nämlich gar nichts, weil ich bin dann schon in einer anderen Dimension. Und dann musst du schon Interstellar-mäßig irgendwie dahin kommen. Also sorry, Inni Bumbini, im nächsten Leben ist das mein Name. Inni Bumbini, herzliche Grüße schreibt, habt ihr Tipps für Vietnam? Ich war da noch nicht, du warst aber schon, Jochen.
Ja, ich war da schon. Ich habe einen ganz konkreten Tipp, wird auch eine Folge werden, irgendwann Hanoi.
Okay.
Hanoi, die Stadt im Norden Vietnams. Vietnam ist ja unglaublich lang, um das mal Geografensprache wieder auszudrücken. Also reicht
du bist einfach von Nord ein super Geograf.
Also wenn es wirklich, lang. Also ja. Wer glaubt bei
Thailand, ein langes muss, Land.
Ja, ist gut. Sehr stark. Wer glaubt bei Thailand muss sie oder er muss nach mehreren Regenzonen, nach mehreren Klimazonen gucken, dann viel Spaß in Vietnam. Also unglaublich langgezogenes Land. Hanoi liegt im Norden und Hanoi hat mich herrlich, herrlich umgehauen. Also wie gesagt, das, die Details dann in der Folge. Vietnam ist relativ touristisch erschlossen inzwischen. Nicht total, aber Vietnam ist auch sehr ehrgeizig in dem Sinne, insofern als dass sehr schnell auch Sachen erschlossen werden. Und man kommt auch manchmal nicht aus der Situation raus an anderen Orten, zum Beispiel in Hoi An in der Mitte. Es ist wirklich die Mitte, es tut mir leid. Hoi An. Kommst du relativ schwer von dem Gefühl weg, dass du Tourist bist, ne? Dass du in einer touristisch erschlossenen Gegend bist. Hanoi ist das, was eine Großstadt ist, nämlich halt, du kommst davon weg, weil der Alltag, die Stadt selbst so groß ist, dass du als Tourist auch gern mal untergehst. Und wenn du einmal in Hanoi über diese Straßen gegangen bist mit dem Gefühl 230 Milliarden Mofas, die von links und von rechts, von oben und von unten kommen, und das einmal überlebt hast und verstehst, dass du langsam weitergehen musst und die Leute angucken musst, die auf dich zusteuern, und merkst, wenn du jetzt wartest, bis keiner kommt, stehst du da noch 8 Stunden. Das geht nicht. Du musst irgendwann anfangen, rüber zu gehen. Du musst nur bei den Bussen aufpassen. Bei den Mofas geht das, die weichen dann aus. Und wenn du dann in irgendeine Kaschemme abbiegst, wo es das grandioseste Essen ever gibt. Also für den Moment ist wirklich, ich mag vietnamesisches Essen sehr gerne. Ist eine ganz andere Dreh nochmal von südostasiatischem Essen. Südostasiatischem Essen liegt natürlich auch daran, dass das Land eine ganz eigene Geschichte hat. Da gibt es wirklich Restaurants, die immer nur ein Gericht machen. Und ich war da wirklich in Orten, die würden in Deutschland vom Gesundheitsamt nicht mal geöffnet. Also nicht, weil sie dreckig sind, sondern weil sie dreckig aussehen. Aber sie sind es nicht. Und du sitzt da auf diesen klassischen kleinen pinken Plastikstühlen und isst halt irgendwie mit den Einheimischen da Essen, das, es geht gar nicht ums Geld, aber das zudem auch günstig ist, weil es einfach normales Essen da ist oder eine Pho da ist, eine wirkliche vietnamesische Suppe. An Orten, die wirklich jetzt nicht gerade pittoresk sind oder das, was jetzt der allgemeine Europäer als schön bezeichnen würde, aber was da kulinarisch rauskommt, plus dieses Chaos und die ganze Geschichte, die dieses Land und diese Stadt hat. Hanoi ist toll. Hanoi ist aber auch anstrengend. Also Hanoi ist jetzt nicht dieses Ding, dieses Rundum-Sorglos-Ding. Hanoi ist auch eine Herausforderung. Das heißt, du hast eigentlich in dieser Stadt sehr vieles von dem, was ich persönlich mit individuellem Reisen verbinde, mit vielen, vielen großen, oft kulinarischen Belohnungen. Und wer das selbstgebraute Bier da trinkt, was ganz schnell, selbst ich trinke da Bier, ein paar Nüsse und ein bisschen Bier, werden die Mofas an ihm vorbeiknattern, der ist da.
Danke, Jochen, ich habe jetzt gerade so richtig Fernweh. Also das Bild, was mir eben in den Kopf schön geknallt hast, Bier, Nüsse auf diesem Plastikhocker abends in Hanoi, in Südostasien, in der Metropole hocken. Es ist schön warm und man guckt Menschen, man guckt, wie das Leben da ist. Habe ich jetzt sofort Bock drauf und werde dich zwangsverpflichten, eine Hanoi-Folge in absehbarer Zeit, irgendwann in den nächsten Monaten zu machen. Da kommst du jetzt nicht mal raus, mein Junge.
Ja, also das ist bei weitem nicht das größte Problem in meinem Leben.
So, mein Freund, jetzt waren wir ja ganz schön wild in der Welt unterwegs. Ich habe noch eine ungewöhnliche Frage von Martin Vieh. Und okay. Der schreibt, haut mal eure Lieblingsbücher und Filme rund ums Reisen raus. Darüber haben wir noch nie gesprochen, obwohl es so extrem naheliegend eigentlich ist, ne?
Ja, das stimmt. Also erstmal Bücher machen. Bücher fällt mir gerade.
Machen wir erst Bücher. Ja, ja. Ja. ganz kurz, das passt natürlich so ein bisschen vorbereitet, bin ich schon auf die Frage, weil wir wollten nämlich in den nächsten Wochen ein Buch erstmal empfehlen, bevor wir über unsere Lieblingsbücher sprechen. Und zwar ein Buch, in dem wir auch drin sind, Jochen. Wir sind im Buch drin.
Ah, jetzt droppst du das Buch. Okay, ja, das passt. Ja, genau, ein Buch über Japan tatsächlich vom, wie heißt das, Konbuk Verlag, ne?
Genau, der Konbuk Verlag aus Neuss, hier aus Nordrhein-Westfalen. Ein toller Reisebuchverlag, können wir wirklich nur empfehlen. Checkt die mal die Seite aus, konbuk-verlag.de. Die haben wirklich Bücher einmal durch die ganze Welt, auch ganz verschiedene Bücher, dokumentarische Bücher, Reiseführer, spezielle Reiseführer. Und mit denen sind wir so ein bisschen in Kontakt, weil die sehr, sehr nett sind. Und wir kamen über Japan, über die Japan-Folgen vor Monaten oder wahrscheinlich schon letztes Jahr in Kontakt. Und genau, und die haben nämlich ein Buch gemacht und das heißt Labyrinth Tokio. Und das ist von Axel Schwab. Und Axel Schwab ist ein Typ, der eigentlich Ingenieur ist. Der kommt aus Eberbach am Neckar, aus Baden-Württemberg und der ist auch Reisefotograf, also so passionierter Reisefotograf und der schreibt, weil er halt großer Japan-Fan ist, schreibt er immer wieder Bücher über Japan und hat jetzt über seine Lieblingsstadt Tokio 30 neue Touren gemacht. Also über Tokio ist die größte Stadt auf diesem Planeten. Ne? Knapp 40 Millionen Menschen leben da. Es ist, wenn man da ist, und ich war ja das letzte Mal zum ersten Mal da, diese schiere Größe von A nach B zu kommen. Also wenn du irgendwie im Westen von Tokio bist und sagst, ach, ich fahre heute mal dahin, dann ist es, hat man das Gefühl, man fährt mit dem Zug von Frankfurt nach Moskau manchmal. So groß ist das. Ne? Also ja. Ich übertreibe es, überspitze jetzt. Also es ist so eine große Stadt, da gibt es so viel Unterschiedliches zu entdecken. Und da gibt es jetzt für Fans wie dich, Jochen, für Tokio- und Japan-Fans 30 neue Touren, also Touren, die er gemacht hat. Das ist schön aufgebaut, sehr übersichtlich mit Karten, mit Bildern und tollen Geschäften, Museen und die auch so ein bisschen persönlich beschrieben. Ist ein tolles Buch und können wir für alle Japan-Fans, die sich auch schon mal ein bisschen wegträumen wollen jetzt in der Zeit oder planen wollen, irgendwann nach Japan zu fahren, ist es wirklich ein ganz tolles Buch. Und wir sind hinten drin, Japan als Podcast. Und da werden unsere Podcasts, unsere wir haben drei Japan-Folgen bisher gemacht, die werden da empfohlen.
Ja, genau. Und das sind drei Folgen. Ja, genau. Ja, gutes Buch. Werde ich mir auf jeden Fall reinziehen. Vielleicht bringt das sogar mich noch ein bisschen weiter. Klingt auf jeden Fall ganz spannend. Genau. Ich habe auch noch ein Buch, was ich empfehlen kann.
Ja.
Soll ich?
Ja, gerne. Ja.
Blood River heißt das, also Blutfluss, klingt auch schon mal wieder positiv, passt zu mir. Nee, aber es heißt Blood River und ist von einem Menschen namens Tim Butcher. Und das heißt, Untertitel ist Meine Reise ins dunkle Herz des Kongo. Ich lese am liebsten Bücher oder informiere mich über Länder, die ich sonst nicht komme. Und der Kongo ist natürlich schwierig zu bereisen, weil es einfach ein Land ist, das viele, viele Probleme hat und infrastrukturell natürlich auch relativ dünn ist und riesengroß. Und Tim Butcher ist letztlich Kriegsberichterstatter und Afrika-Korrespondent und ist in dem Buch hat er eine Reise verarbeitet auf den Spuren der Entdecker des 19. Jahrhunderts und zwar entlang von Afrikas mächtigsten Strom. Und das ist halt der Kongo, nach dem das Land auch benannt ist. Und er reißt das Ding vom Inland, von mitten aus Afrika, entgegen aller Warnung halt diesen Fluss hoch. Und ist zum einen natürlich in gefährlichen Situationen, weil es einfach, da gibt's Stammeskriege, da gibt's irgendwie Rebellen, da gibt's sonst was. Das ist ein Land, das auch im Chaos versinkt. Das kann man wirklich neutralerweise wirklich auch wirklich sagen. Und so kriegst du einen Augenzeugenbericht, der mitreißt, zum einen total spannend ist, weil es auch immer wieder gefährlich wird, aber auch halt dir Einblicke in Ecken dieser Welt gibt, die du wirklich nicht selbst kriegst. Also selbst ich nicht. Ich war mal da relativ kurz davor, in Kongo zu fahren. Das habe ich dann gelassen, weil es einfach finanziell und sicherheitsmäßig beides irgendwie in einen unvernünftigen Bereich so reinschwappte. Das ist eine der schwersten zugänglichen Regionen dieser Welt. Und dieses Buch Blood River von Tim Butcher ist daher so ein Gewinn, weil er wirklich alleine diese komplette Reise, diesen Fluss hochreist, also bis an den Ozean dann ran, an Kinshasa vorbei, der Hauptstadt. Und es ist wirklich ist ein Film. Das Buch ist wirklich ein Einblick in eine Welt, auf dieser Welt, den ich mir selber nicht holen kann, obwohl ich Bock habe, permanent in den Urlaub zu fahren.
Ja. Wow. Wie heißt das Buch nochmal?
Blood River von Tim Butcher.
Gibt es natürlich auch auf Deutsch. Ne?
Also das ist tatsächlich, warte, ich gucke jetzt mal nach. Ja, das ist auf Deutsch, das heißt nur Blood River noch.
Okay, wunderbar. Ja. Ich habe auch noch, als die Frage kam, habe ich, es gibt so viel gute Reiseliteratur, da könnten wir vielleicht mal auch mal eine ganze Folge, da können wir tatsächlich irgendwann mal auch mal eine ganze Folge drüber machen. Ich habe jetzt für die Zeit, habe ich ein Buch mitgebracht, was ein bisschen, vielleicht sogar ein bisschen ungewöhnlich ist. Es ist ein Roman von Wendela Vida. Also beides mit V geschrieben, Wendela, V-E-N-D-E-L-A, Wendela Vida, V-I-D-A. Mhm. Ist eine Journalistin, Autorin und die Frau hat ein Buch geschrieben, was ich großartig fand. Das heißt, des Tauchers leere Kleider. Und es ist auf der einen Seite ist es ein Reisebuch, auf der anderen Seite halt ein Thriller. Und es geht um eine Frau, die reist nach Casablanca, nach Marokko, wo wir vorhin ja auch schon waren, hier im Podcast. Und der Grund der Reise, das sage ich jetzt nicht, der bleibt eher so ein bisschen unklar. Und sie kommt im Hotel da in Casablanca an und wird ausgeraubt. Und die Polizei und auch die im Hotel, die versuchen so scheinbar den Dieb zu fassen, aber irgendwie hat man das Gefühl, sie ist Amerikanerin, die Reisende, und man hat so das Gefühl, alle haben sich gegen sie verschworen, und auf der Polizeiwache wird ihr dann der Rucksack von einer anderen Frau, von einer fremden Frau ausgehändigt, und sie nimmt diese Identität dieser Frau an und reist als Amerikanerin durch Marokko. Und das ist so spannend und aufregend. Man lernt auf einmal nochmal Marokko, Nordafrika aus der Sicht einer Amerikanerin kennen. Und gleichzeitig ist es sehr, sehr, sehr spannend. Lena Dunham, auch eine Autorin und Filmemacherin, die hat drüber geschrieben, ich lese es hinten vom Klappentext vor, teils glamouröser Reisebericht, teils schwelende Mystery. Diese vielschichtige Geschichte eines Ausbruchs ist zugleich formal einfallsreich wie auch herzzerreißend vertraut. Und das Buch ist unfassbar lustig, schreibt Lena Dunham. Ich kann das komplett voll unterschreiben. Wendela Vida, des Tauchers leere Kleider, ist jetzt kein so reines Reisebuch, aber hat viel mit Reise und fremden Welten zu tun. Ist spannend, lustig, man entdeckt sich auf unterschiedlichen Ebenen wieder. Und besonderes Reisebuch und kann ich wirklich nur empfehlen. Hast du noch ein, Jochen, hast du noch schnell, weil Martin Vieh hat ja gefragt, Lieblingsbücher und Filme rund ums Reisen. Kannst du noch einen Filmtipp schießen?
Ich habe eine Serie, An Idiot Abroad. Weltklasse. Da ist ein Typ, der stellt euch den Typen vor auf diesem Planeten, der am wenigsten Bock hat auf Reisen. Also ja. Der wirklich nichts steht, der es auch nicht verstehen will. So. Und den schicken, ich glaube, das ist eine britische Serie, ein paar Leute um die Welt. Und der wird halt konfrontiert mit den absurdesten Situationen, mit so Feuerwerken in Mexiko. Und also man kann das schwer wiedergeben, aber der kommt dann in diese Insekten-Ess-Situation in Asien und so und versteht es halt alles nicht. Und steht da mit seinem englischen Akzent und so, was soll der Scheiß? Warum essen die jetzt? Ich verstehe es nicht. Und diese vorsätzliche Situation, dieser absolute Reisehasser gebracht wird und der auch überhaupt kein Interesse an anderen Kulturen hat, wie er auf die trifft, ist für mich sehr, sehr erdend, weil es mir auch gut tut, weil ich das auch nicht überhöhen sollte die ganze Zeit. Guck mal, toll, da strickt eine Frau, ja, das macht sie auch in Deutschland. Also es holt einen so ein bisschen runter und es ist unglaublich lustig. Kann ich nur empfehlen. An Idiot Abroad. Idiot Abroad. Weltklasse.
Ich leg da noch einen dazu, und zwar, weil ich lustigerweise gestern Abend eine Folge wieder gesehen habe. Und das verbindet ja zwei unserer Leidenschaften. Und wer es vielleicht noch nicht kennt oder noch nicht alle Folgen gesehen hat, kann ich immer nur Chef's Table ans Herz legen. Da geht es um Köche aus aller Welt und ihre Geschichten und wie sie kochen und wo das herkommt. Und das sind immer so Dokus. Es gibt immer so, ja, ist so eine Dreiviertelstunde. Es gibt, glaube ich, 6 Staffeln mittlerweile. Ich war gestern in Indien und in London.
Gleichzeitig. Ich habe ihn erreicht. Jetzt erklärt einiges.
Ja. Und das war wieder toll. Und das ist einfach eine Reise um die Welt, kulinarisch, und kulinarisch hat ja auch viel mit dem Reisen zu tun, über das Essen, über das lernt man ja viel über das Leben der Menschen. Und kommt im Land halt auch sehr nah. Und deshalb kann ich das immer nur empfehlen und wir kriegen jetzt von Netflix kein Geld oder irgendwas, aber es ist eine Folge von denen und die ist toll. Chef's Table, eine Weltreise und da geht's von Slowenien bis nach Indien, es ist alles dabei, es ist wunderschön gefilmt, es ist tolle Musik. Manche Geschichten sind stärker oder interessieren einem mehr, die anderen gehen einem ans Herz. Ich habe da auch schon mit Tränen in den Augen gesessen, vor Lachen, aber auch vor allem, weil es mich so berührt hat und bewegt hat. Und deshalb, das ist auch so eine besondere Art der Reiseform. Das fiel mir aber nur gestern oder jetzt ein, weil ich gestern da mal in Indien war, wo ich noch nie war, außer mit dir in Erzählung, Jochen. Ihr Lieben, wir haben, glaube ich, nicht mal ein Drittel der Fragen durchgebracht, weil du immer wieder so viel erzählst, Jochen.
Auf jeden Fall.
Das ist persönlich deine Schuld, wie immer. Du bist immer schuld.
Auf jeden Fall, Alter.
Und wir lassen es jetzt einmal dabei und gucken mal, wie die Wirkung ist. Wir haben noch so viele Fragen. Ich habe irgendwie so unterschwelliges Gefühl, wir könnten einfach direkt weitermachen und noch eine Stunde, zwei reden und noch in irgendwelche Welten abtauchen und Geschichten abtauchen und von euch inspiriert zu werden über diese Fragen. Die inspirieren uns wirklich. Und wir gucken mal, was wir draus machen. Sagen aber erstmal, weil auch die Aufnahmekarte in meinem Aufnahmegerät, Jochen, zu Neige geht, also der Speicherplatz, wir sind 2020 so professionell aufgestellt und deshalb will ich erstmal noch kurz Danke sagen, euch gutes Durchhalten wünschen, weil im Moment hat ja jeder so sein Päckchen zu tragen. Achtet bitte auf euch, zusammenstehen, ohne zusammenstehen, bleibt gesund. Gebt uns gerne Feedback auf allen Kanälen, Instagram, iTunes, Facebook, schickt uns Mail über unseren Blog. Seid nicht sauer, wenn es manchmal ein bisschen dauert, aber wir freuen uns über jedes Feedback. Wir lesen wirklich persönlich alles. Es kam mal irgendeine Frage, ist da eine Redaktion, die das jetzt beantwortet? Nein, es dauert so lange. Es dauert so lange, weil wir das, soweit es geht, alles selbst weitermachen wollen. Und vor allem den Kontakt mit euch zu halten, das wollen wir. Und deshalb dauert es mal ein bisschen lange, weil es macht uns auch Spaß und es berührt uns auch sehr, wenn wir von euch was lesen, ob es jetzt eine Frage ist oder auch so manche, ihr teilt ja auch eure Erfahrungen damit und das lesen wir auch alles und speichern uns das auch alles, weil wir wollen ja fast überall, wo wir waren, eigentlich fast nochmal hin. Und wenn wir dann Sachen mit euren Augen noch erleben oder noch Tipps von euch kriegen, ist das wirklich toll. Also ihr sendet das nicht irgendwo zu irgendeiner Redaktion, sondern zu uns. Aber mit der Reaktion dauert es dann meistens, weil wir machen das ja nicht hauptberuflich, sondern eigentlich ist das alles so ein bisschen unser Hobby und unser Add-on. Deshalb dafür danke und schickt uns weiter. Und auch heute sende ich den Abschluss und die letzten Worte, die an euch gerichtet werden, diese schwere Aufgabe, die sende ich Jochen zu.
Ja, das kam jetzt überraschend. Nein. Michael hat alles gesagt. Ich finde mal, ein Satz ist gerade für die aktuelle Zeit ganz gut. Es ist gar nicht Social Distancing, es ist Physical Distancing. Mhm. Also es geht gar nicht um soziales Entfernen, sondern halt um körperliches Entfernen. Und was wir hier gerade machen, ist ja soziale Nähe eigentlich. Also empfinde ich das persönlich zumindest. Nicht jetzt zu Michael, sondern eher zu euch da draußen. Und von daher passt auf euch auf. Und ja, genau. Lasst uns einfach auch wissen, wie ihr das findet. Und jede Form von Frage ist willkommen. Ja, wir machen jetzt einfach weiter und reisen im Kopf und harren der Dinge, die da kommen. Und irgendwann wird es auch wieder richtig gehen. Und alles wird gut, Leute. Alles wird gut. Wir müssen nur ein bisschen aufpassen und vernünftig mit uns und diesem Planeten umgehen. Und alles Gute euch, passt auf euch auf und reisen. Tschüss.
Von mir auch. Tschüss, macht es gut, bleibt gesund.
Reisen. Geschichten mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.